Moin, es ist Dienstag, der 27. November 2018, etwa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel Jahn Regensburg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Sonntag. Das Spiel endete mit einem 1:1 durch ein Tor von Henk Fährmann in der 39. Spielminute und einem weiteren Tor von Stolze und auch Himmelmann in der 87. Minute. Ich bin Tobi, ich bin ein Tobi. Mich kennt ihr schon aus dem Millern-Ton oder aus einem meiner anderen Podcasts von MIG-FM. Und ich spreche heute mit einem weiteren Tobi, den ich aus Regensburg per Telefon ganz oldschool dazugeschaltet habe. Hallo Tobi.
Hallo, servus nach Hamburg.
Super, dass das klappt. Vielen Dank, dass du hier reinschaust, hörst, sprichst und mir zur Verfügung stehst. Ich habe leider keinen FC St. Pauli-Fan gefunden, der sich bereit erklärt hat, aus der St. Pauli-Perspektive von dem Spiel zu berichten und auch im Stadion war. Ich habe das Spiel leider nur vom heimigen Sofa aus per Sky verfolgt im Fernsehen. Aber immerhin in ganzer Länge und nicht nur eine Spielzusammenfassung. Ja, das ist schade. Daher gleich zu Anfang mein Aufruf an alle Zuhörer aus der St. Pauli-Fanschaft. Wenn ihr im Stadion seid und Lust habt, von so einem Spiel zu berichten und vorher der Aufruf kommt, der also über die Twitter-Kanäle mehrfach kam, bitte meldet euch, wenn ihr euch beteiligen wollt. Dann freuen wir uns ganz doll, wenn ihr dabei seid. Ne? Wir haben nicht nur immer einen Fan vom Gastverein oder gegnerischen Verein mit in der Leitung, sondern auch einen St. Pauli-Fan, der im Stadion war. Häufig genug sind das Michael, Yannick oder ich, wenn es ein Heimspiel ist, manchmal auch bei Auswärtsspielen. Aber bei einigen Spielen ist halt keiner von uns im Stadion und dann wäre es halt ganz gut, wenn einer dazukommt. So viel vorweg. Aber kommen wir erstmal zum heutigen Gast, und zwar Tobi aus Regensburg. Wohnst du eigentlich in Regensburg?
Nicht direkt, ich wohne 10 Kilometer nördlich von Regensburg, in Regenstauf.
Aha, okay. Und erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du mit dem Jahn Regensburg zu tun hast, wie du Fan geworden bist. Und ob du noch irgendwas drumherum machst.
Okay, also kurz, ich versuche mich kurz zu fassen. Also hallo erstmal auch an die Zuhörer. Ich bin der Tobi, ich bin 28 und Fan von Jahn Regensburg. In allererster Linie mal, wie ich Fan geworden bin, ist eine längere Geschichte. Ich komme gebürtig gar nicht aus Bayern, wie man vielleicht hört auch tatsächlich. Ich komme nämlich aus dem Ruhrgebiet und bin mit etwa 14 Jahren nach Bayern gezogen, nach Regensburg, und habe den Jahn lieben gelernt, indem ich halt ins Stadion gegangen bin. Mhm. Ganz klassisch, ja. Support your local team quasi. Ich war dann einmal im Jahn Stadion. Daraus wurde dann ein zweites Mal, dann ein drittes Mal und irgendwann hatte ich dann eine Dauerkarte und so ging das halt weiter. Und das sind jetzt mittlerweile auch 14 Jahre, die ich den Verein als Fan begleiten darf.
Das ist schon eine ganz schön lange Zeit, ja.
Mhm, genau. Ob ich nebenher was mache? Ja, einiges sogar. Das war früher so noch ein bisschen mehr. Ich bin eher so in der Schreiberschiene tatsächlich, also die Sprecherschiene. Habe ich bloß das eine oder andere Mal ausprobiert. Ich habe beim Medienteam vom Verein ein bisschen ehrenamtlich mitgearbeitet früher, also habe so Stadionzeitungen mitgearbeitet oder Homepage, meinen Spielbericht gemacht, solche Geschichten, und habe dann auch darüber kleine Nebenjobs gehabt in lokalen Zeitschriften, wo ich halt dann für ein Jahr zuständig war, und das ist das, was ich jetzt noch mache, auch einen Blog über den Jahn quasi.
Super.
Der ist jetzt gerade im Aufbau wieder, also den habe ich für eine Zeit lang abgeschaltet, weil ich halt für andere Sachen aktiv war, aber der wird jetzt dann Anfang des neuen Jahres wieder online geschaltet.
Und den Link dazu schreibe ich natürlich in die Shownotes mit rein. Aber sag's mal kurz, wo findet man dich?
Das ist noch offline, aber das werde ich dir dann durchgeben.
Alles klar. Bist du ja quasi ein Top-Kandidat für heute. Kennst dich richtig gut aus mit Jahn Regensburg und verfolgst alles, was so passiert. Sehr gut, da hätten wir dich im vor dem Spiel auch gut gebrauchen können. Da hatten wir einen anderen Gast, aber der kannte sich ja auch gut aus.
Ja, der Stefan hat es schon gut gemacht, glaube ich.
Auf jeden Fall, ich fand es ganz, ganz gut. Und tatsächlich sind ja auch einige Prophezeiungen aus dem vor dem Spielgespräch eingetreten mit der großen Moral, die Regensburg die ganze Saison über schon zeigt. Aber ich will nicht vorgreifen.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum Spiel. Und zwar tatsächlich erst zum Spiel und dann zum Drumherum. Spiel ging los, ganz normal, ne? Also Anstoß und wie war es dann? Was ist passiert? Die ersten Minuten?
Also ich glaube, dass es in den ersten Minuten nicht so viel gab. Auch das ganze Spiel über in der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass der Jahn sich nach und nach die Feldvorteile erspielt hat, mehr in Erscheinung getreten ist und auch viel mehr Chancen gehabt hat. Bloß so die richtig hundertprozentigen, ich weiß nicht, kann man drüber streiten, gab es eigentlich in der Anfangsphase nicht.
Nee, also nach 6 Minuten kam Fährmann zu einem Torschuss, erster Torschuss, aber der war so spitzer Winkel. Ja. Das hat mich gewundert, dass er den überhaupt versucht reinzumachen. Ich dachte, er stoppt vielleicht nochmal ab. Das ist ja auch so ein Ding, das er öfter mal macht, aber das war eigentlich nix.
Ja, auf unserer Seite war auch Andi Geipel, der dann mal aus 16 Metern abgezogen hat, aber das fand ich auch also ungefährlich. Laut dem Trainer macht er das im Training besser. Er hat auch schon mal ein Tor gemacht in dieser Art. Ich kann mich aber bloß an eins erinnern, das war in der dritten Liga beim FSV Frankfurt noch, also schon noch 2 Jahre her. Also so richtig hundertprozentige, glaube ich, gab es nicht bis zum 0-1.
Das war auch keine wirkliche hundertprozentige eigentlich. Ne? Also ja, das war stimmt, ein schöner Angriff. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Pass auf Mats gespielt hat, aber Mats Meledali läuft über rechts nach ganz vorne durch, spielt dann quer durch, kommt am Torwart und am Abwehrspieler, wer war das, der dann noch in die Mitte gegangen ist?
Der über den Ball geschlagen hat, Das war Eskar Sørensen.
Mhm. Kommt da vorbei und Henk Fährmann hält irgendwie sein Schienbein hin. Das Ding ist halt drin. Sah eigentlich eher kurios aus.
Ja.
In der 39. Minute. Passte aber eigentlich zum Spiel, dass es kein perfekt durchgeführter Angriff war oder der Abschluss zumindest so ein bisschen stolperig aussah. Denn was St. Pauli bis dahin gezeigt hat, war eigentlich eher beängstigend, fand ich. Also das war ganz ungefährlich, ganz unkonzentriert, fahrig. Ich habe wirklich gedacht, meine Güte, wie lange können wir dieses Unentschieden noch halten? Ja, also gerade vorher habe ich wirklich gedacht, so heieiei, wenn wir da mit einem Punkt rausgehen, dann haben wir Glück. Und in dem Moment fällt dann das Tor. Das war echt ganz lustig.
Ja, das ist fast schon eine typisch Jahn-Geschichte. Wir haben vorher das Heimspiel gegen Union Berlin gehabt. Das war tatsächlich ähnlich, auch ein eigentlich starker Gegner, den wir erwartet haben. Aber wir hatten auch eigentlich die meiste Zeit über wirklich Überlegenheit, Feldüberlegenheit, ohne die ganz großen Chancen, immer mal wieder so Halbchancen. Bis zum 16er spielen wir gut und dann, ist halt dann der falsche Pass oder die falsche Idee und dann macht der Gegner das Tor. Also das war ganz typisch für uns eigentlich.
Ja, eine Szene gab es noch vor dem Tor, auf die ich kurz sprechen wollen würde. Und zwar in der 11. Minute ist Richard Neudecker, unser Linksaußen, umgeknickt. Sah gar nicht so spektakulär aus, aber er ist dann mit schmerzverzerrtem Gesicht zu den Sannis gehumpelt. Also er hat sich nicht hingeworfen und hat dann um Hilfe gerufen, sondern konnte noch laufen sozusagen. Sah aber sehr schlimm aus und hat sich dann draußen behandeln lassen, kam dann aber wieder aufs Feld und hat das Spiel noch zu Ende gespielt. Hast du gehört, was mit dem war?
Nee, das weiß ich nicht, aber ich habe mich auch gewundert tatsächlich. Ja. Also in der einen Szene, das war halt ein normaler Zweikampf, da hat er sich offenbar verletzt und ist dann auch wieder reingehumpelt vor allem. Also hat mich auch ein bisschen gewundert, die Situation.
Ja, er ist da umgeknickt, es sah eigentlich gar nicht so schlimm aus. Tatsächlich fällt er jetzt bis zur Winterpause aus, mindestens. Denn gestern hieß es doppelter Bänderriss. Heute heißt es Außenbandriss im rechten Sprunggelenk.
Eieiei.
Ja, also ob es jetzt ein Band ist oder zwei Bänder ist, keine Ahnung. Zumindest ist was gerissen. Und umso erstaunlicher finde ich, dass er dann noch 80 Minuten weitergespielt hat. Ne?
Ja. Aber dieselbe Situation hatten wir lustiger oder traurigerweise auch mit Jonas Förnbach. Das ist unser normaler Linksverteidiger. Mhm. Der hat beim letzten Spiel in Magdeburg auch, hat sich verletzt, auch eine Bänderverletzung. Der fällt jetzt aus bis Winterpause, hat aber das Spiel in Magdeburg noch fertig gespielt.
Also Wahnsinn, oder?
Ganz, ganz komisch.
Also wofür braucht man denn die Bänder, wenn man auch ohne spielen kann?
Ja, das stimmt. Ja, gute Besserung an euren Spieler auf jeden Fall. Das ist natürlich keine.
Nee,
das war allgemein ganz, ganz kurios. Also so wie ich jetzt im Nachgang gehört habe, gab es in der Halbzeitpause auch ein bisschen Probleme in der Kabine. Philipp Zierreis soll sich übergeben haben mit Magen-Darm.
Genau, das habe ich auch. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Dann war ja Halbzeit 1-0 für uns, also aus unserer Sicht. Und dann hat es ganz schön lange gedauert, bis unsere Mannschaft wieder auf den Platz gekommen ist. Man sah dann im Fernsehen die Mannschaft im Spielertunnel stehen und die warteten auf irgendwen. Und der Kommentator wusste zuerst auch gar nicht, wer fehlte. Und nach einer ganzen Weile kam Tierreis dann angewackelt. Bisschen blass im Gesicht, aber also hochkonzentriert. Und dann ist er rausgegangen, hat die zweite Halbzeit gespielt. Ja, der hat sich da übergeben. Also er hat... Dem ging es richtig dreckig und zwei, drei andere Spieler haben auch noch gesagt, dass es denen auch nicht so gut geht. Und ich glaube, Kautschinski, unser Trainer, hat ziemlich viel Zeit damit verbracht zu planen, okay, wen muss ich jetzt gerade auswechseln, damit er mir hier nicht aufs Spielfeld reiert.
Ganz schwierige Situation, ja.
Ganz schwierig, genau. Naja.
Aber es ist ja alles gut gegangen, was das betrifft. Ich weiß nicht, würdest du sagen, dass das vielleicht auch mit der Leistung dann zu tun hatte, dass ihr nicht ganz so gut wart, wie du sagst, wie zuvor? Dass vielleicht die körperliche Fitness da bei den drei, vier Spielern nicht gut war an dem Tag?
Das kann natürlich sein. Das kann man im Nachhinein immer leicht behaupten. Ja, wir waren so schlecht, weil die Spieler angeschlagen waren oder weil Neudecker mit einem Bänderriss durchgespielt hat oder so. Tatsächlich hatten wir schon mehr Spiele diese Saison, wo wir ein bisschen fahrig waren und nach vorne hin zu ungefährlich. Das ist ja nicht nur bei Regensburg so, sondern auch bei uns oft so, dass der Abschluss dann fehlt. Und meistens muss dann Henk Fährmann erst eingewechselt werden, damit er ein Tor schießt. Jetzt stand er mal von Anfang an auf dem Platz. Da hat Kautschinski ja auch mal eine etwas andere Taktik gewählt mit einem 4-4-2 mit zwei Stürmern statt dem sonst üblichen 4-2-3-1, was wir sonst spielen. Und ja, also es kann die Taktikumstellung sein. Vielleicht war die taktische Umstellung aber auch aus der Not gedrungen. Denn auf der Bank, wenn man da mal hingeguckt hat, saßen ja auch eher defensive Spieler. Sonst haben wir da mehr offensive Spieler sitzen. Aber Cheng Shahin zum Beispiel saß nicht mehr auf der Bank. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist. Und ja, insgesamt war es ein merkwürdiges Spiel von der Aufstellung her. Und ich glaube, für den Trainer nicht ganz einfach. Aber ob es jetzt an dem Unwohlsein oder an der körperlichen Angeschlagenheit lag, weiß ich nicht.
Ja, wird man auch nie rausfinden am Ende. Kann nur mutmaßen.
Wo wir gerade bei Verletzten sind, noch ganz kurz die Informationen. Christopher Buchtmann hat sich bei dem Spiel auch verletzt, hat sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird auch bis zur Winterpause mindestens fehlen. Der arme Kerl, Mensch, der verletzt sich auch so oft.
Ich hab's erwischt.
Ja. Naja, eigentlich ist es ja aber so, dass unser Kader relativ breit und stabil aufgestellt ist. Eigentlich ist unsere Bank immer eine echte Bank, also die Option, die der Trainer hat, um zu tauschen oder mal zu wechseln, das ist eigentlich ziemlich gut. Ich bin da jetzt nicht weiter beunruhigt.
Ja, dann ist gut.
Gut, kommen wir zur zweiten Halbzeit.
Ja.
Beziehungsweise abschließend ja zur ersten Halbzeit noch, genau. Ich hab mich fast ein bisschen nicht geschämt, aber ich dachte so, das ist unverdient, unsere Führung, denn wir haben relativ schwach gespielt. Ihr wart einen Ticken besser. Ihr hattet sehr viel mehr Torschüsse. Die waren zwar alle nicht gefährlich, aber ein Übergewicht bei Regensburg war da schon zu sehen. So, deswegen war es eigentlich eher glücklich für uns, dass wir mit Führung in die Halbzeit gegangen sind. Dann kam die zweite Halbzeit. Wie sah die aus dem Stadion?
Ich fand St. Pauli in der zweiten Halbzeit stärker. Ich glaube, durch die Führung im Rücken ist ein bisschen mehr Selbstvertrauen bei gewesen. Vielleicht hat auch Kautschinski die richtigen Worte gefunden nach der ersten Halbzeit. Aber ich fand St. Pauli auf jeden Fall stärker als im ersten Durchgang. Auch optisch deutlich mehr vorhanden auf dem Feld, mehr in den Zweikämpfen. Es war eigentlich relativ ausgeglichen zu Beginn, so die erste Viertelstunde. Und danach hat dann ja der Jahn wieder angefangen, sich ein Übergewicht zu spielen und dann halt auf den Ausgleich zu drängen.
Ja, genau. Also
die Erfahrung aus dem Stadion.
Es ging ganz gut los für uns, dass wir einigermaßen sicher standen. Sowieso die Abwehr mal wieder mit ziemlich sauberer Leistung. Wann ging das los, dass ihr mehr Druck gemacht habt?
Ja, ich würde so sagen, so ab der 60. ungefähr, wo dann auch die Torschüsse ein bisschen gefährlicher worden sind. Das war also immer so mein Gefühl. Ich habe schon nach den ersten, also in den ersten 15 Minuten gedacht, oh je, wenn die jetzt einmal gefährlich vor Tor kommen und das 2-0 machen, dann war's das. Und nach der 60. habe ich dann auch zumindest wahrgenommen, dass der Jahn wiedergekommen ist und mehr an sich geglaubt hat. Also so 60. ungefähr, würde ich sagen, ist es losgegangen.
Es gab da noch eine ziemlich gute Chance für uns. Ich kriege gerade nicht mehr zusammen, wann das war. Zumindest hatte Fährmann nochmal die Chance, aus einer ziemlich guten Position den Ball reinzuschießen. Er hat aber wirklich genau auf den Torwart geschossen und das war dann doch ungefährlich.
Das war, glaube ich, in der 82. Das war relativ weit hinten. Das war tatsächlich auch die Situation, wo ich aus dem Stadion gesagt habe, okay, jetzt klingelt's. Also das war auch für mich die gefährlichste aller Chancen. Vor allem, weil, und das hätte dann absolut gepasst, vorher wir so eine richtig dicke Chance hatten durch Al-Gadoui, wo er dann von Salah freigespielt wird und dann frei vom Tor steht, 5 Meter frei vom Tor. Und halt,
ach das, ja, oh ja, stimmt. Ja, das tat einem so leid. Da steht er frei vom Tor. Und der Ball war ein bisschen zu weit hinten irgendwie, ne?
Genau, ja, der Ball war weiter hinten als erwartet.
Auf den ersten Blick konnte ich das auch nicht so gut erkennen, warum er den nicht reinmacht. Aber dann in der Wiederholung konnte ich dann sehen, ja gut, er muss halt irgendwie den Fuß ein bisschen weit nach hinten strecken und knickt dann fast um oder kommt halt nicht so richtig ran.
Ja, den Ball irgendwie berührt und ist dann hingefallen. Also ja. Das war das, was ich aus dem Stadion gesehen habe. Also genau. Sehr unglücklich ausgesehen tatsächlich.
Und er sah auch es sah nicht nur unglücklich aus, sondern er sah auch unglücklich aus, weil er dann gleich liegen geblieben ist und sich beschwert hat. Also so ein bisschen verzweifelt sah er da schon aus nach so einer Chance. Ja. Armer Kerl. Genau, das war in der
so um die 72. der
72. Irgendwo genau. Muss
es gewesen sein, ja.
Und dann 82. kam dann die Chance für Fährmann nochmal.
Genau.
Ja. Genau, aber dann hat es ja auch nur noch 5 Minuten gedauert. Mit auch einem wieder etwas kuriosen Tor. Wer hat da an den Pfosten geschossen?
Der Pfostenschuss war Marco Grüttner, glaube ich. Und von der linken Seite müsste es Adamian gewesen sein, der dann Fährmann angeschossen hat oder an Fährmann gescheitert ist. Und von rechts kam dann Stolz.
Himmelmann heißt unser Torwart, Fährmann ist der Stürmer.
Ach, ja genau, meine ich, ja. Entschuldigung. Himmelmann müsste ich tatsächlich eigentlich kennen, weil der zur gleichen Stadt kommt wie ich tatsächlich.
Ach, okay, wo kommst du her?
Ja, aus Moers.
Moers.
Das ist bei Duisburg, genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das Himmelmann, der da auch geboren ist.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich kann kurz nachgucken.
Genau, also zum Tor, natürlich hochverdient, meiner Meinung nach, und bezeichnend. Also zuerst haben wir kein Glück, indem Grüttner eben an den Pfosten schießt. Dann scheitern wir am guten Torhüter, wie ich finde. Und das Tor an sich ist dann eine Willenssache, also reiner Willen. Der hatte mit einer solchen Wucht draufgehämmert, dass Himmelmann keine Chance hatte, würde ich sagen. Also
ja,
ich würde dem Torhüter da tatsächlich nichts ankreiden.
Es sieht ein bisschen unglücklich aus, weil er ihn halt selbst ins Tor lenkt. Mhm. Ich glaube, wenn er nicht rangekommen wäre, also wenn er da nicht gestanden hätte, dann wäre der Ball daneben gegangen.
Ja, aber was wäre das für ein Torhüter, wenn er vom Ball weggeht?
Nee, ja, das kann er natürlich auch nicht wissen. Er käme ja auch gar nicht so schnell weg. Also,
ja.
Nee, ich meine nur, wenn er gar nicht da gewesen wäre, dann wäre der Schuss
halt
nicht
drin
gewesen.
Dann wäre es durchgegangen, ja, glaube ich.
Ja. Nee, aber klar verdient. Ne? Also der Pfostenschuss hätte halt schon drin sein können, das ist dann immer Pech. Der Nachschuss, den hält Himmelmann, also der erste Nachschuss, den hält er grandios, finde ich. Also tolle Reaktion.
Ja, sehr gut, ja, finde ich auch.
Und dann der zweite Nachschuss, ja, den lenkt er halt dann rein. Äußerst unglücklich für uns und für Himmelmann. Aber im Kicker ist Himmelmann sogar Spieler des Spiels geworden.
Das war 5, ja.
Ja, weil er halt ganz, ganz viele Torschüsse gehalten hat. Ich glaube, er hatte 27 Torschüsse oder so. Ne? Und nur einer war drin. Und zu Recht Spieler des Spiels, fand ich auch.
Denke ich auch, ja.
Und tatsächlich, als er dann drin war, es war natürlich extrem spannend. Ich fand die Schlussphase extrem spannend, weil ich halt irgendwie aus dem vor dem Spielgespräch schon wusste, okay, ihr habt eine Riesenmoral, ihr steckt nicht auf, sondern da geht's halt bis zum Ende geht's dann um alles. Und ja, hat man gesehen. Also das ging dann wirklich Schlag auf Schlag mit den Chancen und wir waren wirklich nur noch am Verteidigen. Größtenteils ziemlich souverän. Nicht nur durch Himmelmann, sondern auch die Abwehr stand dann irgendwie ganz gut. Und ja, dann klingelt es halt doch am Kasten, 87. Minute. Und ich war selten so entspannt nach einem Gegentreffer in der 87. Minute. Also klar hätte ich auch super gerne die 3 Punkte mitgenommen, auch wenn es in der ersten Halbzeit glücklich war. In der zweiten Halbzeit, finde ich auch, waren wir insgesamt bis auf die Schlussphase, wo ihr dann wirklich verdient getroffen habt, haben wir die zweite Halbzeit so für uns entschieden, durch unsere Souveränität und Stabilität. Aber insgesamt ist das 1-1 halt mehr als gerecht, finde ich. So, das ist, geht vollkommen in Ordnung. Für die Leistung, die wir da gezeigt haben, hätten wir nicht unbedingt 3 Punkte mitnehmen müssen. So, das muss man schon einsehen.
Ja, denke ich auch. Also Regensburg gibt es natürlich auch andere Stimmen, die sagen, ja, wir haben 2 Punkte verloren tatsächlich. Wenn man sich den Aufwand anschaut, ja, die Torschüsse, wir haben mehr gespielte Pässe, wir haben eine bessere Passquote, wir haben bessere Zweikampfquote, wir haben mehr Ballbesitz und so weiter und so fort. Die sprechen dann tatsächlich von 2 verlorenen Punkten. Ich würde auch sagen, dass das Unentschieden in Ordnung geht, weil Fußball ist ein Ergebnissport. Auch wenn ich dafür 5 Euro jetzt ins Phrasenschwein werfen muss.
Habe ich nicht. Und,
wie du sagst, ja, wir hatten zwar viele Chancen, aber da waren auch viele, viele dabei, die nicht gefährlich waren. Und ich glaube, das Plus an 100%igen Chancen hatten wir nicht, um zu sagen, dass wir das hätten gewinnen müssen. Klar, hinten das Gegentor ist ärgerlich, aber auch wenn wir so die Zahlen für uns sprechen, war meistens halt am 16er Schluss. Und deswegen denke ich jetzt auch in Ordnung. Eine andere Sache ist es, wenn wir das 1-1 früher gemacht hätten, also wenn Al-Gadoui zum Beispiel getroffen hätte, ich glaube, dann hätten wir am Ende vielleicht tatsächlich noch gewinnen können, weil wir dann einfach mehr Zeit gehabt hätten, um die Angriffe ruhiger auszuspielen. Am Ende, nach der 87., nach dem Stolze-Treffer, war es ja einfach viel zu hektisch und da hat St. Pauli uns wirklich keine Möglichkeiten gegeben. Aber wenn Al-Gadoui den gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch spannend geworden.
Ja, hätte Henk den in der 72. Minute reingemacht, dann wäre das Ding auch gelaufen gewesen.
Absolut, absolut.
Ja, denke ich. Also
und deswegen 1-1 absolut in Ordnung.
Ja. Das denke ich auch. Genau.
Und vor allem, wir sind Jan Regensburg. Das muss man immer wieder erwähnen, ja. Und wir haben gegen FC St. Pauli gespielt und das ist keine Laufkundschaft. Für uns geht es nur um den Klassenerhalt und der 1-1 zu Hause gegen so eine Mannschaft, die oben mitspielen will, Fragezeichen, da musst du vielleicht noch was zu sagen, ist das also ein super Ergebnis.
Wollen davon, natürlich, ich will immer aufsteigen, ich will immer Erster werden, ich will jedes Spiel gewinnen, klar. Aber der Verein muss nicht unbedingt aufsteigen. Also das gibt sogar Stimmen, die behaupten, wir vermeiden den Aufstieg immer ganz geschickt. Denn man weiß ja, wie die letzten Aufstiege gelaufen sind. Das war meistens eher unrühmlich da in der ersten Liga. Finanziell ist es natürlich immer ganz interessant, da oben ein paar mehr Fernsehgelder abzugreifen. Aber sportlich war das halt jedes Mal eine grobe Enttäuschung, weil man halt in der ersten Liga mit dem Kader nicht unbedingt mithalten kann. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre. Wir haben jetzt wieder eine andere Situation, einen anderen Kader. Ich fände es natürlich toll, so, aber es ist nichts, was man wovon man irgendwie ausgeht oder worauf man irgendwie hofft, sondern ja, wenn es passiert, ist es super. Es ist aber ganz anders als bei unserem Stadtrivalen. Die müssen aufsteigen aus finanziellen Gründen, sonst geht es denen richtig dreckig. Und Köln, weiß ich gar nicht, wie sehr die müssen, aber die haben natürlich den Anspruch, ganz klar. Und das auch zu Recht.
Und dann gibt es halt den dritten Platz.
Den dritten Platz gibt's. Also das heißt ja gar nicht, dass der HSV und Köln jetzt unbedingt Platz 1 und 2 belegen werden. Mhm. Ne? Sie müssen. Das ist der Druck, der auf ihnen lastet. Wollen wir mal sehen. Der HSV hat ja jetzt auch Lasogga verloren bis zur Winterpause. Mhm. Ob sie dem Druck standhalten können. Jetzt die neuen Spiele mit dem neuen Trainer sind ja ganz erfolgreich. Aber es kann sein, dass einer von beiden auch noch einknickt. So, und dann sind da oben aber einige Mannschaften, also Union Berlin will ja auch immer aufsteigen und schafft es dann nicht oder soll immer aufsteigen und schafft es dann nicht. Kiel hat letzte Saison die Hinrunde unfassbar gut gespielt, in der Rückrunde fast nur noch verloren, ist trotzdem Dritter geworden. Das spricht ja auch vieles dafür. Haben natürlich jetzt viel bluten müssen mit Trainer und vielen Spielern, die gegangen sind. Aber die gehören da auch immer noch zum Favoritenkreis. Ja, und tatsächlich gibt es da noch ein paar mehr. Also Fürth ist natürlich immer Vierter, das ist klar.
Logisch. Aha.
aber auch Regensburg. Ihr habt euch ja eine gewisse Stabilität erspielt in der zweiten Liga. Und seid ähnlich wie Heidenheim immer so ein Geheimfavorit, finde ich. Können dadurch auch mal oben mitspielen.
Das möchte ich und muss ich, glaube ich, schon echt stark zurückweisen. Also für uns ist es eine Sensation, dass wir jetzt überhaupt im zweiten Jahr in der zweiten Liga spielen. Hm. Und dann nach oben zu schauen, also das ist, wenn man sich anschaut, was für einen Kader wir haben, man kann das Transfermarktportal mal anschauen, da haben wir nach den Aufsteigern den schlechtesten Marktwert. Das kann
wie ist da euer Marktwert? Aussagen,
muss es nicht. Bitte?
Wie ist da euer Marktwert?
Lass mich schnell nachschauen.
12,15 Millionen. Ja gut, wir haben 16 Millionen. Das ist natürlich gleich irgendwie ein Drittel mehr.
Und was halt uns ausmacht, ist, dass wir übers Kollektiv kommen. Also wir kommen eigentlich hauptsächlich übers Kollektiv. Unsere 11 Einzelspieler sind jetzt vom Papier her nicht so wie alle anderen Spieler. Und deswegen ist davon zu reden, dass wir ein Geheimfavorit wären, schon, also aus unserer Sicht, arg aus dem Fenster gelehnt.
Ja, schon. Ich glaube nur, dass man diese kleineren Mannschaften, in Anführungsstrichen, die mit den kleineren Budgets aus den kleineren Städten, dass man die viel zu leicht unterschätzt. Sandhausen schon, wurde auch immer viel zu lange unterschätzt. Ja. Naja.
Aber was Platz 3 betrifft, glaube ich, sind neben Union Berlin halt St. Pauli meine beiden größten Favoriten. VfL Bochum habe ich eigentlich auch immer auf dem Schirm. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die haben immer wieder so Ausbrüche nach unten. Mal schauen. Was den Aufstieg betrifft,
ist als ob wir die nicht hätten.
HSV und der FC, ich glaube schon, dass sie das am Ende machen, dass sich da die Qualität einfach durchsetzt. Die werden auch immer wieder Schwächephasen haben, aber ich glaube, da wird nächstes Mal gerüttelt, dass die beiden aufsteigen.
Die haben sich aber noch, also es hat sich noch keiner abgesetzt, ne? HSV hat 28 nicht, Punkte. Ja. Wenn man mal nach unten schielt, also Fürth auf einem 6. Platz hat 23 Punkte, das sind 5 Spiele entfernt, das sind immer 2 Spiele. Ne? Und wenn man dann noch weiter runter guckt, Heidenheim hat 20 Punkte. Das sind ja nicht mal 3 Spiele. Und Heidenheim steht auf dem 11. Platz. Also das ist da oben. Ich denke mal irgendwie 11. bis 1. Platz ist noch so eng beieinander.
Das schon, ja.
Dafür wird sich noch einiges verschieben. Und ja, St. Pauli, so wie wir gerade stehen und wo wir schon standen diese Saison, wir waren ja auch schon mal zwischenzeitlich kurz Erster, kann man natürlich irgendwie auf die Idee kommen, dass wir da irgendwie Favorit sind. Aber ich glaube, das sind wir dann am Ende genauso wenig wie Bochum oder Regensburg. So, glaube ich nicht.
Versteht, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall. Gut, kommen wir noch kurz zum Drumherum, würde ich sagen.
Ja, klar.
Wie war der Tag im Stadion?
Wie der Tag im Stadion war?
Ja, wie bist du so hingekommen und wie war es da?
Wie bin ich hingekommen? Wie jeden Spieltag, wir treffen uns immer in der Stadt mit ein paar Freunden. Ich bin auch in einem Fanclub drin. Wir treffen uns in der Stadt, stimmen uns auf das Spiel ein und fahren dann mit dem Bus zum Stadion. Und da warten wir dann auf das Spiel.
Okay.
Und das war, ja, grandios. Die Stimmung war wie immer gut quasi. Vor allem hatten wir ein bisschen Angst, weil das wirklich ausverkauft war. Das war das erste Mal in dieser Saison. Und wir haben aus den letzten Jahren die Erfahrungen gemacht, wenn das Stadion voll ist und so, ich sag mal in Anführungszeichen, Kultvereine kommen, ohne Wertung jetzt mal, die viele neutrale Zuschauer anziehen, dass die Stimmung nicht ganz so gut ist, wie wenn 5.000 Zuschauer weniger da sind, aber die halt dann dem Heimverein richtig die Daumen drücken. Mhm. Deswegen war ich überrascht, dass es doch einigermaßen stimmungsvoll war, trotz der Kulisse.
Zum Ende hin war es laut, ne? Also
zum Ende hin vor allem, ja, genau. Weil halt jeder wusste, wozu unsere Mannschaft auch in der Lage ist in solchen Situationen. Aber auch über das Spiel, also da haben wir schon schlechtere Auftritte hingelegt. Vor allem eben, wenn es voll ist.
Okay. Und wie hast du die Gästefans wahrgenommen?
Am Anfang kaum. Ich stehe ja selbst auch auf der Hans-Jakob-Tribüne im Süden. Also da hört man von den Gästefans nicht ganz so viel, selbst wenn sie laut sind.
Die sind auf der Nordseite oder wo sind die?
Genau, die sind auf der Nordseite. Mhm. Nicht ganz so viel nach dem Tor hat man sie natürlich gehört. Da sind sie ein bisschen besser durchgedrungen. Und dann spätestens in der Schlussviertelstunde ist natürlich die Luzi abgegangen, wie man in Bayern sagt, auf der Südtribüne.
Okay.
Also alles in allem was ein super Spieltag.
Zumindest
für Regensburger Seite. Ja. Was ein bisschen schade ist, dass es halt danach so auseinander geht. Also wir haben das Stadion jetzt seit 3,5 Jahren und es gibt noch keine Location, sage ich mal, für Fans im Stadion, Umfeld am Stadion zum Verweilen, zum Überspiel sprechen. Mhm. Das ist immer ein bisschen schade. Das heißt, nach dem Spiel wird man halt rausgeschmissen und fährt dann halt heim, nach dem Motto. Das war früher im alten Jahr schon ein bisschen besser.
Okay.
Aber ansonsten.
Dann verläuft es sich dann.
Genau.
Ja, schade.
Ja, aber da sind momentan Planungen. Also ich weiß nicht, inwieweit du zum Beispiel das alte Jahnstadion kennst.
Nee, ich war noch in meinem ganzen Leben noch nicht in Regensburg.
Okay, lohnt sich, kann ich sagen, lohnt sich.
Oh, ich habe viel Schönes über die Stadt gehört.
Ja, da war auf der Gegengerade, da wo die Fanspieler standen, dieser Turm, der so ein bisschen bezeichnet auch für den Verein ist. Und da wird jetzt, ist in der Planung eine 1:1 Nachbildung im Stadionumfeld hinzustellen, als Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten, so als Anlaufstelle eben. Das ist gerade so ein bisschen in der Planung. Und wenn das hinkommt, dann ist doch zumindest für nach dem Spiel wieder ein bisschen was da für die Fans. Früher haben wir ja unter der Haupttribüne noch eine Wirtschaft gehabt, also richtig klassisch, wie es ganz früher gewesen ist. Das war so eine Anlaufstelle und das ist halt ein bisschen verloren gegangen.
Das ist bei uns auf dem Kiez natürlich ein bisschen anders, ne? Wenn das Spiel zu Ende ist, dann erstmal rund ums Millern-Tor ist dann noch richtig viel los. Wenn Dom ist, ist immer ein bisschen schlecht, weil es dann so eng ist, aber viele Fans finden das natürlich auch lustig, dann auch über den Dom zu stolpern.
Ja.
Aber ansonsten ist man halt auch sofort auf dem Kiez und kann da in die Kneipen einkehren.
Ja, das ist ein bisschen was anderes.
Ja.
Ich meine, unser Stadion ist jetzt auch nicht am ADW, sage ich mal. Das wird ja auch immer vorgeworfen, dass wir auch unser Stadion wie der andere irgendwie den Pumper gestellt hat. Aber wir haben halt auch eine Gewerbestraße, wir haben ein Wohngebiet nebendran noch, aber es ist halt auch eben nichts da zum Verweilen für Fans, keine Wirtschaft oder so in der Art.
Ja. Na, vielleicht kommt das ja noch. Ich kann leider nicht so viel berichten, weil ich, wie gesagt, nicht da war. Ich kann nur auf die Berichte der anderen angereisten Fans verweisen, an dieser Stelle das magische FC-Blog zum Beispiel. Das habe ich heute gelesen. Da gab es noch Berichte, dass die Einlasskontrollen sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Entweder wurde man nur so Larifari abgetastet und durchgewunken, oder es gab sehr intensive Kontrollen, vor allem von weiblichen Gästefans, wo dann auch mal beherzt in den Schritt gefasst würde. Das ist natürlich extrem unangenehm und unangemessen.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du sowas schon öfter gehört? Ist das irgendwie, kommt das bei euch vor?
Also ich höre davon zum ersten Mal tatsächlich im Gästeblog. Was dieses Spiel war zum ersten Mal, ist auch im Heimbereich die Kontrollen der Fanutensilien. Es ist ja so, dass im Fanbereich bei uns auf der Hans-Jakob-Tribüne keine Gäste-Fan-Utensilien zugelassen sind. Ja? Also wenn Gäste-Fan kommt, hat er im Fanblock nicht zu suchen. Das habe ich zum ersten Mal erlebt am Sonntag, dass tatsächlich die Ordner auch sagen, bitte machen Sie mal Ihre Jacke auf und die schauen, was für ein T-Shirt derjenige dran hat. Also das war jetzt, ist mir zum ersten Mal aufgefallen tatsächlich. Von den Vorkommnissen, die du mir erzählt hast, habe ich noch nie gehört vorher. Und ich hoffe, dass das auch nicht nochmal vorkommt in der Art, weil angemessen sollte es schon sein.
Ja, natürlich. Also da kann man schon so ein bisschen die Grundrechte wahren.
Vielleicht lag es daran, dass es ein Hochsicherheitsspiel war. Also das wird ja immer gleich ein Hochsicherheitsspiel, wenn mal mehr als 12.000 Zuschauer kommen.
Achso, das lag an der Anzahl der Zuschauer, nicht am Verein, oder?
Ich weiß nicht, woran es lag. Also wenn es ein Hochsicherheitsspiel ist, das entscheidet ja die Polizei quasi in Zusammenarbeit mit anderen Gremien, die sprechen das ja immer ab vorher, dann muss natürlich auch die Ordnerzahl erhöht werden. Aber das hat, glaube ich, keinen Einfluss daran, inwieweit man jetzt wohin greift, sage ich mal, ja.
Oder hat das was mit dem...
Nur eine Mutmaßung.
Also was auch in dem magischen FC-Blog drin stand, war, dass der Herr Jahn natürlich zu jeder Gelegenheit geehrt worden ist. Tonvater Jahn, und dass der natürlich auch eine etwas zweifelhafte Figur ist mit seinem Nationalismus und Antisemitismus. Vielleicht hat es damit was zu tun? Also gibt es da vielleicht politische Animositäten?
Bei den Ordnern meinst du?
Ja, oder überhaupt zwischen den Gästefans, habt ihr irgendwie Fangruppierungen, die sich rechts positionieren oder so? Wüsste ich natürlich nicht.
Das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Also einmal die Sache mit Turnvater Jahn. Ich meine, die Geschichten von ihm kennt man ja natürlich. Dass wir ihn jetzt ehren, wäre mir tatsächlich nicht aufgefallen. Vielleicht habt ihr das mit Hans Jakob verwechselt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mir den Blogger mal durchlesen oder den Text. Aber ein Turnvater Jahn weiß ich jetzt nicht, wo wir ihn genau ehren. Es ist halt unser Namenspatron. Aus dem Grund, dass wir halt früher ein Turnverein gewesen sind. Und er halt die Turnbewegung initiiert hat früher, ja. Es gibt ja mehrere Vereine, ich kenne Jan Hiesfeld, Jan Forchheim, in München gibt es auch noch einen Jan, deswegen heißen wir so. Aber mit ihm selbst, also den Turnvater Jan, ich habe noch nicht gesehen, dass wir den irgendwie exzessiv ehren oder so.
Heißt nicht euer Maskottchen auch Jani?
Ja, ja, aber weil wir halt Jahn heißen. Und das heißt auch Jahnstadion, weil wir Jahn heißen und nicht den Tonvater Jahn, ja.
Okay.
Also ich glaube, da ist unsere Vereinsführung auch tatsächlich sehr feinfühlig, was das betrifft. Die würden sich da keinen Fass aufmachen. Okay. Was unsere Fanszene betrifft, unsere Fanszene ist unpolitisch. Also sie stellt sich als unpolitisch dar. Sie sagt, ja, Politik gehört nicht ins Stadion. Das ist halt so eine Fangruppierung, die das sagt. Und deswegen haben wir auch keinen, sag ich mal, Angriffspotenzial oder so auf Fans mit einer gewissen politischen Richtung. Also in der Beziehung kann ich mir auch nichts vorstellen. Was jetzt natürlich in den einzelnen Ordnern vorgeht, kann ich natürlich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber von Fanseiten spielt die Politik eine weniger große Rolle.
Okay. Ja, gut, kann ich halt überhaupt nichts zu sagen. Ich war noch nie in Regensburg. Und, wenn Regensburg bei uns zu Gast ist, ich weiß gar nicht, letzte Saison, war, glaube ich, alles entspannt.
Ich war letztes Jahr leider nicht da, das muss ich jetzt dann im April nachholen, aber ich habe auch nichts Schlimmes gehört, tatsächlich. Ja.
Gut, wie geht's für euch weiter? Was steht bei euch auf dem Terminplan?
Wir fahren in 3 Tagen nach Aue. Ein sehr, sehr schwieriges Spiel auf dem Papier.
Freitagabendspiel, okay.
Ja, genau. Auf dem Papier natürlich fast schon ein Pflichtsieg. Aber wir tun uns gegen Aue tendenziell schwer. Wir haben letztes Jahr in Aue, ich weiß gar nicht, wie viel waren es, 60, 70 Minuten in Überzahl gespielt, ein Grottenspiel hingelegt und dann auch verloren am Ende. Also das wird ein richtig, richtig schweres Spiel für uns. Und weiter schauen wir auch noch gar nicht, weil wir immer von Spiel zu Spiel schauen. Wir wollen in jedem Spiel 3 Punkte holen und das wird am Freitag schwer genug. Mhm. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir sonst noch haben, danach haben wir ein Heimspiel gegen Köln. Das ist dann auch ein Freitagabend.
Ja, auch schwer.
Das, ja, das Schwerste, wenn nicht. Und zum Abschluss der Hinrunde fahren wir nach Sandhausen.
Ja.
Genau. Aber Aue ist jetzt das wichtige Spiel.
Absolut.
Vor allem, weil es halt ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt ist auch. Ja.
Die sind auch unten drin. Ja, ich war jetzt dieses Jahr zum ersten Mal in Aue und habe mir das Spiel da angeguckt, war auch schrecklich. In Aue gibt's Haue, das alte Sprichwort. Also sprichwörtliche Haue auf dem Spielfeld. Mhm.
Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sind einfach die Spielsysteme, dass unser Spielsystem sich mit deren ihren Spielsystem beißt. Keine Ahnung. Aber wir tun uns da tendenziell schwer.
Gut, wir kriegen Dresden zu Gast. Jetzt am kommenden Samstag. Wir müssen dann nach Bochum auf ein Montagsabendspiel und bekommen dann Abschluss der Hinrunde Fürth nach Hause.
In Fürth.
Nee, zu Hause.
Zu Hause, okay.
Mal sehen.
Auch interessante Gegner.
Aber ja, wir haben ja genau wie ihr schon mehr als die Hälfte der Miete drin. Das heißt, alles, was jetzt noch in der Hinrunde kommt, ist für uns ein Bonus. Denn auch wir müssen ja nicht unbedingt aufsteigen. Die letzten Saisons waren ja durchaus alle sehr schwierig, haben letzte Saison bis zum vorletzten Spiel gegen den Abstieg gekämpft. Das müssen wir nicht wieder haben. Und wenn man jetzt oben dran bleibt und irgendwie ein bisschen schnuppert an den Aufstiegsplätzen, ist das okay. Wenn wir es dann am Ende nicht schaffen, ist das kein Beinbruch.
Ja.
Gut, dann Tobi, vielen Dank für deine Zeit.
Nein, sehr gerne.
Und den Link zu deinem Blog schickst du mir dann noch.
Den schicke ich durch, ja.
Verlinke ich dann. Die Episode erscheint morgen. Wenn du ihn bis dahin live hast, ist es gleich verfügbar. Ansonsten müssen die Hörer nochmal nachschlagen.
Niklas, schicke ich gern. Vielen Dank.
Super. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch. Schöne Grüße nach Hamburg.
Schöne Grüße nach Regensburg. Tschüss.
Jawohl, ciao.